Ja, herzlich willkommen zu dem Podcast Unduso. Ich bin Johannes und sitze hier mit Janis und Mentari.
Guten Tag.
An einem Tisch zusammen und wir wollen heute über das Thema Ernährung reden und haben dafür verschiedene Trends bzw. Themen aufgegriffen, wollen ein bisschen was dazu sagen, ein bisschen darüber quatschen. Mentari fängt an über den Alkoholkonsum in, genau, in Deutschland bzw.
Genau.
Ja, generell zu reden.
So, Johannes, ja, Janis, wie oft trinkt ihr denn so Alkohol?
Also wahrscheinlich ein bisschen häufiger, als mir tatsächlich lieb ist, aber...
Was passiert denn heute?
Also heute war wieder einer dieser Tage, an dem man aufgewacht ist und sich erstmal für einen Moment fragen musste, wo man überhaupt ist.
Krass.
Aber ja, naja, es war nicht mein bester Tag.
Ja, aber generell so, ich weiß nicht, ich versuche das irgendwie einmal in der Woche zu beschränken, also... Das klappt zwar nicht
aber
immer.
Aber einmal in der Woche mit so richtig, richtig viel?
Ja, das kommt dann immer drauf an. Also es ist dann schon manchmal ein bisschen zu viel. Das stimmt schon. Das ist
bei dir zu viel, Johannes?
Ja, zu viel ist es, wenn es am nächsten Morgen dann einem doch nicht so gut geht.
Okay.
Also.
Sehr diplomatisch
ausgedrückt. Ja, und das hat jetzt auch schon... Ja, man hat sich da jetzt auch schon einen Kopf drüber gemacht, dass es aber man spart am anderen Ende. Also ich benutze jetzt Elotrans, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Das ist
eigentlich ein Mittel gegen Durchfall. Oder was heißt gegen Durchfall? Man nimmt es, wenn man Durchfall hat, damit man genug Elektrolyte hat. Es wird jetzt zweckentfremdet und du nimmst es immer davor und danach, nach dem Trinken. Hast dann am nächsten Tag genug Elektrolyte und dann oft auch keinen Kater.
Obwohl du keinen Durchfall hast.
Ja,
okay. Also, das ist der Trick dabei.
Ja,
okay. Im Idealfall fällt beides zusammen.
Okay. Genau, aber ja, so sieht's aus.
Ja, also WHO empfiehlt Alkoholkonsum von maximal 12 Gramm für Frauen. Also ich bin ja Frauen, maximal 12 Gramm ist schon genug für Frauen. Oder für Männer ist maximal 20 Gramm pro Tag. Also das entspricht ein Glas Wein oder ein 0,3 Bier.
Ach, Flasche krass, Bier. Das ist deutlich weniger, als ich gedacht hätte.
Also, das ist noch okay.
Okay.
Also, aber ja, die Deutsche, ich weiß nicht, das ist vielleicht eine deutsche Kultur, ist es so, dass man immer so viel trinkt, so als im Festival oder vielleicht in Bayern trinkt man das auch richtig viel, ne?
Das Oktoberfest halt quasi, ja, das genau. Fest, um das Biertrinken zu zelebrieren.
Genau, und dadurch ist Deutschland liegt in Top 10 weltweit beim Trinken, beim Saufen. Und ihr weiß ja eigentlich auch schon, wie ist das für unseren Körper, diese Folge, also diese Nachwirkung für unseren Körper ist, oder? Oder merkt ihr das nicht?
Also man merkt sie ja in erster Linie wahrscheinlich im Kopf, denke ich, weil man halt einfach, weil das Gehirn komplett ausschaltet, weil man dann irgendwie Schlaf nachholen muss oder sowas.
Weißt du was? Nach nur einem Schluck von Alkohol, das tötet schon deine Gehirnzelle.
Echt? Ein Schluck Alkohol?
Ja.
Oh Gott.
Ja, es ist das. Also, weißt du die exakte Zahl, wie viele Gehirnzellen, wie viel Alkohol
abgetötet werden? Das ist, glaube ich, extrem körperlich abhängig, oder?
Ja, bestimmt, aber so im Durchschnitt.
Nee. Also ich glaube ich, Millionen von Gehirnzellen, aber vielleicht, weil diese Kopfschmerzen bekommst du aber schon so, weil du gerade deine Gehirnzelle tötest eigentlich.
Mhm.
Das ist auch schon krass. Ja, je mehr man Alkohol trinkt, dann wird auch mehr Gehirnzellen du da
totest. Ist halt ja logisch. So. Ich glaube, das ist auch nicht messbar. Du kannst ja nicht irgendwie die Anzahl an Gehirnzellen wahrscheinlich so richtig messen. Also direkt exakt messen und das dann vor und nachher irgendwie vergleichen.
Ja.
Das ist ja,
also ich will jetzt hier auch kein...
Methodisch gar nicht möglich.
Oh. Ja, ich will kein Halbwissen verbreiten, aber was ich gehört habe, sind es dann schon irgendwie mehrere 10.000 bis 100.000 Gehirnzellen pro Rausch.
Ach,
also
du Scheiße.
So ein normaler Rausch.
Ich mache erstmal eine Pause.
Und wir haben auch so viele Rausch.
Na gut. Bitte, Mentari, fahr fort.
Genau.
Ich bin ganz traurig.
die Wissenschaft sind alle einig, dass Alkoholtrinken nicht gesund ist eigentlich.
Ja.
Genau, die Frage ist, warum trinkt man da trotzdem noch Alkohol? Warum trinkt ihr denn noch Alkohol?
Ich würde in erster Linie sagen, es hat früh in meiner Kindheit angefangen, nee, Quatsch, aber es fängt ja in der Jugend an, so frühestens zur Jugendweihe oder im schlimmsten Fall noch eher oder im besten Fall erst zum Abitur oder sowas, fängt man ja an, mit Freunden halt Alkohol zu trinken. Das ist ja dann so das Coolste, was man machen kann.
Das ist
gerade
16, kannst du das sind alle wegen Freunde.
Ja, ja. Also ich denke, das ist so der Türöffner sozusagen. Mhm. Und wenn das dann einmal etabliert ist für dich, dann das macht ja die ganze Gesellschaft. Das ist ja wohl, glaube ich, eine mit der gesellschaftsverträglichsten Drogen überhaupt, so irgendwie Alkohol. Also es wird ja schon fast als stilvoll gegeben, wenn man Alkohol trinkt. Und ich denke, dass dann irgendwann das einfach wie so eine Art, naja, nicht Gewohnheit, aber halt schon in das natürliche Verhalten ein bisschen mit übergeht, würde ich sagen.
Ich würde auch sogar sagen, dass man es als eine kleine Form an Sucht ansehen kann, wenn man es wöchentlich tut. Also das ist dann schon, glaube ich, schon der Anfangsstadium. Ja, und ich hätte jetzt, also ich weiß nicht, ich trinke Alkohol eigentlich nicht aus Genuss, sondern eigentlich wirklich nur so als gesellschaftliche Komponente.
Ja.
Und
schmeckt dir auch?
Naja, also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es kommt drauf an, was du trinkst. Also ich würde sagen, Bier oder verschiedene Sorten schmecken schon, was es früher nicht getan hat.
Ja, ja.
So am Anfang. Genau, und dann weiß ich nicht, also es gibt dann schon gewisse Cocktails oder so, die dann schon schmecken können.
Voll,
aber
total.
Ja, ansonsten würde ich sagen, schmeckt eigentlich nicht unbedingt.
Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass der Rausch, der Alkoholrausch halt trotzdem schon cool ist. Also nicht cool im Sinne von mega cool, sondern halt so einfach, man wird ja lockerer. Das ist ja nachgewiesen so. Du heiterst ja auch wirklich auf. Also es ist ja auch, man würde es ja nicht nehmen, wenn es den Körper nicht irgendwie glücklich machen würde auf einer physischen Ebene.
Ja,
einfach.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Trinkst du eigentlich Alkohol, Mantari?
Oh, ja.
Ja?
Nee, ich trinke gar keinen Alkohol, ich weiß auch nicht wieso.
Ja, ist doch gut.
Na, eigentlich, weil ich habe auch diese Jugend nicht, dass ich Alkohol trinken muss.
Ja, ja.
Und dann bin ich nach Deutschland angekommen und dann...
Trinken ja alle auf einmal.
Irgendwie, ja, Wrestlings alle trinken, aber das ruft mich nicht zu trinken oder... Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal einen Schluck probiert oder so, aber nicht so mein Wow-Getränk.
Also hattest du schon mal einen Rausch? Hast du die Wirkung gespürt? Nee,
die Wirkung nicht. Ich habe nur vielleicht gerochen und das Sting irgendwie, Bier Sting hier. Wein riecht noch gut, aber schmeckt mir nicht.
Ja.
Deswegen dachte ich, nee, ich brauche das nicht.
Ja, ist vernünftig. Also.
Ja, das ist eine gute Einstellung. Erst gar nicht damit anfangen.
Und ja. Shit, und wenn das mir auch nicht schmeckt, warum soll ich das trinken?
So. Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe auch damit kein Problem. So. Ich habe nicht Freunde, die mir sagen, hier, du musst das trinken.
Ja, total.
Also, nee, leider. Nicht leider, ich bin glücklich, dass das niemand so zu mir geht.
Ja, aus dem Alter sind wir auch Gott sei Dank raus, in dem Gruppenzwang noch eine Rolle spielt. So. Mhm. Sollte zumindest so sein.
Und irgendwie ich merke auch bei Frauen irgendwie auch so, dass wenn die Leute sind, ich trinke nicht, die würden auch einfach nicht sagen, also nicht so, oh, wieso trinkst du nie?
Ja,
aber bei Männern so, oh, du bist kein Mann, du trinkst nie. So.
Ja, ein bisschen so ein Stereotyp gibt es auf alle Fälle.
Ja, ich glaube, also, das ist bei den größten, also zum größten Teil etabliert, ich glaube, bei den meisten, die sagen es zwar nur aus Spaß, aber da ist irgendwie schon so ein Stückchen Wahrheit mit drin.
Der klassische Spruch, so, den habe ich unter den Tisch getrunken und solche Sachen. Ne? Also das ist irgendwie die Standhaftigkeit eines Mannes irgendwie unterstreicht, wenn du viel Alkohol verträgst.
Mhm.
Es ist ich weiß nicht, habt ihr schon mal was von Burschenschaften gehört? Also wisst ihr, was Burschenschaften sind?
Ja.
Nee.
Und das sind so elitäre Verbünde von Männern in erster Linie, die sich dann halt die verschiedenen Feste haben oder beziehungsweise nach Veranstaltungen, die halt echt nur, ich weiß nicht, wie die heißt, aber da wird halt echt nur Bier getrunken die ganze Zeit. So, da treffen die sich, um halt so viel zu saufen, wie sie können. Und da muss man halt sich quasi, also muss man halt seine Männlichkeit beweisen, indem man halt besonders viel aushält. Das ist tatsächlich noch so naja, primitiv, könnte man jetzt sagen.
Aber weiß ihr schon, dass jedes Jahr 3 Millionen Menschen pro Jahr wegen Alkohol gestorben?
3 Millionen Menschen bezieht sich
jedes Jahr. Das heißt, jede 12 Sekunden sterben jemand.
Ach krass.
Nur wegen Alkohol.
Sind da Spätfolgen mit drin? Also so Leberzirrhose und Krankenhaustote oder so Autounfälle?
Bestimmt
oder?
Auch.
Ach, abgefahren. Also das ist wirklich so eine pauschale, absolute, also
ja, Zahl, die Zahl ist so hoch, ich habe gesagt, da ist wirklich alles
wahrscheinlich. Ich habe gerade heute auch gegoogelt, so wie viel sterben in Deutschland wegen Alkohol, aber es steht nicht genauso.
Ja.
Wegen Alkohol, also wenn du jeden Tag Alkohol trinkst und dann am Ende eine Leberkrebs bekommst, steht dann nicht, weil du,
dass du wegen
Alkohol gestorben bist, sondern wegen Krebs.
Ja.
Und das ist auch so.
Es ist halt auf jeden Fall krankheitsfördernd, ne? Also beschleunigt ja Entzündungen und so weiter und Nierenversagen und alles.
Genau.
Den Magen, den zerstört es, glaube ich, auch komplett eigentlich dabei. Aber da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so krass aus.
Ja. Und weißt ihr auch so, also wenn ihr so viel Alkohol trinkt, dann habt ihr ja auch so eine Filmriss, also Blackout, dann weißt nicht mehr, wo du bist und da sterben auch Menschen, weil einfach wegen seiner eigenen Kotze
ersticken
und so. Das ist auch krass.
Da gab es schon ganz tragische Fälle, dass halt irgendwelche Jugendlichen zu ihrer Jugendweihe oder zum 18. Geburtstag halt einfach sich besoffen haben und dann halt im Bett an ihrer eigenen Kotze erstickt sind. Das musst du dir mal vorstellen. Also es ist schon echt grausam.
Ich habe letzte Woche eine erste Kurshilfe gemacht. Und also der Trainer war auch beim Rettungsdienst, ja. Genau. Und der hat auch erzählt, bei jedem Männertag so viele Menschen betrunken und kann nicht sich benehmen. Und wenn man betrunken ist, macht man was Dummes und gefährdet man auch selber. Das ist auch ja eigentlich eine negative Folge.
Total.
Habt ihr schon mal nachgedacht, ob ihr so eine Alkoholpause macht oder einen Monat ohne Alkohol?
Ja, es war immer so ein flüchtiger Gedanke, mal ein bisschen mehr Pause zu machen, aber es ist nie dazu gekommen und wenn, dann war es wirklich mal, weiß ich nicht, ungewollt, dann eine zweiwöchige Pause oder so. aber wäre an sich auch mal gar nicht so schlecht. Und um selber zu schauen, ob man das auch überhaupt hinbekommt. So.
Also ich nehme das eigentlich regelmäßig im Januar vor, jetzt mal einen Monat halt nicht zu trinken. Und der Monat, der wird eigentlich auch teilweise voll. Also meistens gibt es dann halt irgendeine Veranstaltung, irgendeinen Geburtstag, wo du halt hingehen musst, weil du halt eingeladen worden bist. Und da fällt es dann schwer an sich zu halten, weil man dann halt, also man denkt sich, ist ja jetzt keine Fastenzeit oder so, also ich mache es ja nicht aus gesundheitlichen Zwecken oder, also natürlich mache ich es mit gesundheitlichem Hintergrund, aber ich muss es ja jetzt nicht unbedingt machen. Und wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann ist es ja auch nicht, geht die Welt ja nicht unter, so quasi nach dem Motto. Und deswegen ist der Monat, glaube ich, noch nie vollständig durchgehalten. Aber
da gibt es einen Trick, du kannst auch zum Party gehen mit so alkoholfreiem Bier. Ja, da sieht auch niemand, dass du ein alkoholfreies Bier hast oder einfach mit Bierflasche, mit Wasser gefüllt dahin gehen.
Ja gut, das würde ich nicht machen.
Gut, also nee, ich glaube, das wäre mir auch nicht peinlich so, wenn ich da hinkomme und kein Alkohol
trinke. Das ist, glaube ich, auch nicht der treibende Grund, weswegen. Es ist einfach so, dass man einfach, wenn halt alle irgendwie gerade beisammenstehen und ausgelassen sprechen und halt ein Bier trinken, dass man sich dann halt meistens mit einem Bier dazustellt und halt einfach den Vibe spüren möchte quasi. Ja. Und das ist deswegen.
Also ich komme ja aus Indonesien und das trinkt selten eben Alkohol. Also da muss jemand irgendwie verstecken, um Alkohol zu trinken, weil das ist nicht üblich ist, dass jemand Alkohol trinkt. Weil Indonesien ist ja auch so ein größtes muslimisches Land. Und
also da würde mich auch interessieren, haben die eine andere Droge, die sie da irgendwie größtenteils konsumieren oder ersetzen die das?
Ist Religion eine Droge?
Nein, möglich. Schon irgendwie.
Ich glaube nicht. Also, ich kann nicht sagen, dass
das ist irgendwie,
wir irgendeine Droge haben, aber ich würde sagen, wenn wir Party gehen, wenn wir Party machen, dann würden wir auch sehr viel leckeres Essen kochen und ich würde auch sagen, dass das eine Droge ist, weil wir essen viel, wir kochen viel und.
Okay, vielleicht einzelne Komponenten könnte man als Droge ansehen, zum Beispiel Zucker, also das ist ja auch...
Genau, Zucker ist ja auch Droge.
Ja, das ist
ziemlich krass. Als Ersatz würde ich es jetzt trotzdem eigentlich nicht. Also ich würde Essen nicht als Droge bezeichnen.
Ja, aber tatsächlich würde ich sagen, dass Zucker, also Zucker, das ist wirklich echt sehr extrem. Und ich merke das auch bei mir so. Ich hatte auch mir Zeiten vorgenommen, wo ich dann keinen Zucker zu mir nehme oder sehr wenig. Und wenn ich dann wieder anfange, irgendwie ein süßes Getränk zu trinken, habe ich, weiß ich nicht, am nächsten Tag wieder direkt das Verlangen, wieder ein süßes Getränk zu trinken. Und das häuft sich so an und dieses Verlangen wird immer größer und ich möchte immer mehr Zucker zu mir nehmen. Ich finde das extrem.
Apropos süßes Getränk und Zucker, eher in Deutschland ist so irgendwie zu wenig alkoholfreie Variante, wenn du zur Kneipe gehst oder so. Und das kostet auch also mehr. Frisch gepresster Saft kostet keine Ahnung, 4 Euro, glaube ich.
Ja, ja.
Und eine Flasche Bier ist billiger, 1 Euro, 2 Euro.
Nee, so billig nicht. Aber,
schön wär's.
Also der Saft kostet, würde ich jetzt sagen, schon 4 Euro, aber ich glaube, das Bier bezahlst du etwa den gleichen Preis für. Also ich glaube, in der Gaststätte bezahlst du.
Aber mit Alkohol, das ist ja auch schon fast. Und in Indonesien haben wir, keine Ahnung, tausende Varianten von alkoholfreien Getränken. Das ist auch was anderes.
Ist in Deutschland wahrscheinlich echt ein bisschen irgendwie Leitkultur oder whatever, keine Ahnung. Etabliert auf alle Fälle.
Ja. Ich mag auch ein alkoholfreies Cocktail und ich habe aber Allergie zu Ananas. Und alkoholfreies Cocktail ist immer mit Ananas-Saft drin und irgendwie, da gibt es dann auch nicht so viele Varianten.
Kiba kannst du trinken, das ist doch
kein Cocktail.
Ja gut, das mag ich.
Das ist auch Saft.
Ja gut.
Genau, wie merkt ihr, dass ihr alkoholsüchtig seid?
Oh, das ist schwierig, denke ich. Ich glaube...
Jetzt bei einem persönlich oder...
Ja.
Oder
denkt ihr, dass ihr ein alkoholsüchtig seid?
Also was ich schon mal gehört habe, sind irgendwie so 5 Kriterien. Wenn du davon irgendwie ein paar erfüllst, ich weiß gar nicht mehr, 3 oder so, dann bist du halt süchtig.
Okay.
Hast du die zusammengetragen?
Ich habe zusammengetragen. Es gibt 6 Kriterien.
Ah, okay.
Ah, krass.
Also, erstens ist, ihr könnt auch zählen, wie viel ihr habt. Bei mindestens 3 Kriterien seid ihr alkoholsüchtig.
Ei.
Also in die letzten 12 Monaten. Also die erste Kriterien wäre starker Alkoholdrang. Du hast dieses Gefühl, dass du Alkohol trinken musst.
Okay, also es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, da muss man auch selber ehrlich zu sich sein. Es ist schwierig. Also ich hätte schon gesagt, dass ich manchmal das Verlangen habe, was zu trinken, so am Wochenende oder so, mit Leuten irgendwie zusammen zu sein und was zu trinken.
Ich glaube, dass es ein bisschen anders gemeint ist. Zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, in der Wohnung, irgendwie nach der Uni nach Hause komme oder sowas, habe ich jetzt nicht das dringende Bedürfnis, ein Glas Wein zu trinken oder eine Flasche Bier zu trinken, sondern man ist ja dann eher daran angehalten, sich mit Freunden zu treffen, einfach die Lockerheit zu empfinden. Und das ist halt... Dadurch, dass das Alkohol trinken und das Geselligsein so sehr miteinander einhergeht, ist das ja quasi miteinander mehr oder weniger verknüpft. Also ziehen sich da verschiedene Sachen mit rein. Eine reine Alkoholsucht würde ich jetzt nicht interpretieren, als dass du jetzt den Drang hast, wirklich Alkohol zu trinken, sondern du verbindest das halt mit dem Ereignis.
Aber ich muss sagen, ich merke schon, dass ich auf jeden Fall teilweise das Verlangen habe, wenn man sich dann trifft, es wäre übel geil, jetzt noch was zu trinken. Und ich weiß nicht, ob man das zu diesem Drang mitzählen kann.
Doch, ich wurde schon bezeichnet, weil wenn du zu dich selbst sagst, ich muss jetzt ein trinken,
so extrem ist es jetzt nicht, aber dass ich mir dann denke, die Situation würde es viel besser machen, wenn man jetzt noch was trinkt. So.
Oder wie wäre das zum Beispiel, wenn du dich mit Freunden triffst und keiner trinkt was und dann würdest du halt jetzt dir denken, scheiße, ich muss jetzt unbedingt ein Bier trinken oder sowas, dann würde ich das halt als so
ja, okay, gut.
Das, also, na gut,
das aber ist das ist, glaube ich, nochmal,
das
glaub,
noch muss dir dann ein bisschen für sich selber
da wissen. Da kannst du die Hälfte sagen.
Okay,
die zweite ist die Kontrollverlust. Einmal angefangen, kannst du nicht mehr aufhören. Also du wolltest eigentlich nur ein Bier trinken und am Ende ist das 10 Bier.
Willst du auf irgendwas von spielen, Tari?
Janis, erzähl uns doch, wie das gestern war.
Falls es jemand interessiert, ich habe mich gestern mit Freunden getroffen und wir wollten halt tatsächlich nur noch ein Bier zusammen trinken oder 2. Und ich wurde dann quasi genötigt, mehr zu trinken. Also es wurde dann halt gesagt, komm, wir gehen nochmal. Wir waren halt, saßen halt genau gegenüber einer Kneipe, selbstverständlich. Und es wurde halt gesagt, ja komm, ich lade euch ein auf eine Runde. Und daraus kam dann halt erstmal ein Bier und noch ein Wodka-Shot dazu. Und dann ging es halt, naja, es war halt völlig übertrieben. Also, und dann, ja, irgendwann ist es doch ein bisschen mehr geworden. Aber, ja. Wie war nochmal die Frage?
Ob du Kontrollverlust hast.
Ach so.
Hast du das Gefühl, dass... Oh, ich will eigentlich aufhören, aber das schmeckt so geil. Ich will noch weiter. Die Stimmung ist so schön. Ich will trotzdem noch weiter trinken.
Naja, das kommt ja drauf. Also eigentlich ist es so, dass irgendwann ist halt Schluss. Also du sagst du dich dann, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, ein Bier zu trinken oder ich gehe jetzt nach Hause oder whatever, irgendwas so. Aber wenn die Stimmung halt einfach wirklich gut ist, so zum Beispiel. Also gut, gestern hätte man natürlich wissen können, dass heute noch was ansteht und deswegen hätte man ein bisschen eher aufhören können.
Das ist schon Kontrollverlust.
Ich möchte nicht mehr über dieses
Thema. Ja, aber ich würde auch sagen, ich weiß nicht, das kommt vielleicht auch so ein bisschen, wie Janis meint, auf die Situation drauf an, ob es gerade ja ziemlich nice ist oder halt, ob sich der Abend einfach so verläuft. Also da denke ich mir dann auch manchmal so, wenn gerade übel gute Stimmung ist, so dann, jo, okay, ja, okay, hey, dann können wir doch jetzt noch was trinken oder so. Und weiß nicht, wenn man merkt, so, okay, irgendwie ist der Mut nicht so dabei, dann... Weiß ich auch nicht, dann trinkt man einfach nicht mehr.
Das sehe ich auch so.
Ja, genau. Okay. Aber manchmal ist es auch so, okay, irgendwie ist der Mut nicht so da. Vielleicht kommt er ja auch, wenn jetzt mehr getrunken wird. Ich weiß nicht, ob man das noch so dazu zählen könnte.
Okay, kommen wir zu dritten Kriterien, und zwar körperliche Entzugssymptome, also Zittern, Übelkeit.
Mhm. Ja, okay.
Ja gut, das ist...
Die letzten 12 Monaten.
Also die sind ja wahrscheinlich direkt nach dem Aufhören. Also wenn ich alkoholsüchtig bin und gestern noch getrunken habe und heute aufhöre, dann sind die am nächsten Tag wahrscheinlich am schlimmsten und flachen dann quasi im Verlauf der Zeit ab.
Also ich glaube nicht, dass wir körperlich abhängig sind.
Denke ich auch nicht.
Okay, gut. Die nächste dann, Vernachlässigung an der Interesse. Also du sollst dich lieber als dein Hobby zu machen.
Das würde ich auch nicht so sehen.
Ja. Denke ich auch nicht, dass es der Fall ist.
Schon. Die nächste wäre anhaltender Konsum trotz schädlicher Folgen. Also das wird nicht nur körperlich, sondern auch Beziehung.
Okay.
So.
Gut.
Ob du,
denke ich, medizinisch ist bei mir, soweit ich weiß, nichts im Verzug. Also nicht so, dass ich irgendwie schon anhaltend irgendwas habe, keine Ahnung.
Ja, gut. Also. Was halt so, ich weiß nicht, ob das jetzt mit reinzählt, so, wir trinken halt trotzdem, obwohl wir wissen, dass es schädlich ist.
Ja, na gut, aber das ist ja quasi immer so. Also jeder, der bewusst Alkohol trinkt, weiß das ja. Also wir müssen ja als mündige Erwachsene quasi über die Folgen oder die Konsequenzen unseres Handelns irgendwie bewusst sein.
Ja, auf jeden Fall.
Aber dass irgendwie Beziehungen zerstört worden sind oder so, das ist eigentlich, also bei mir ist das noch nie passiert.
Ja, bei mir auch nicht.
Gut. Das ist ja schön. Die letzte wäre die Toleranzentwicklung. Das letztes Jahr du nur ein Bier, nach einem Bier schon Alkoholeffekt hat und dieses Jahr brauchst du erst 4 oder 5 Bier.
Ja, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich Phasen, wo man ein bisschen mehr trinkt und dann, also über einen längeren Zeitraum und dann auch eine Toleranz aufbaut.
Geht das auf?
Naja, zum Beispiel Frühlingsanfang, Corona-Ende quasi. Ich denke, hat sich der ein oder andere der Zuhörer schafft sich das auch. Hat halt einfach auch mal ein bisschen mehr soziale Sachen unternommen. Also, ja. Du gehst ja, also ja, heutzutage sind ja ganz viele soziale Veranstaltungen, Diskos oder Clubs oder halt irgendwelchen Bars oder so. Und da ist es nicht ausgeschlossen, dass man auch Alkohol trinkt, ja.
Mhm. So, habt ihr
Also, das ist schwierig, ob ich jetzt 3 zusammenbekommen habe, weil manchmal konnte man das nicht eindeutig sagen. Ich hätte mal gesagt, so nein, 3 erfülle ich glaube nicht.
Schön.
Ich glaube auch nicht.
Okay.
Okay.
Aber falls unser Zuhörer 3 schon hat, du musst mal eine Beratung suchen.
Ach so.
Frag mal, also, es gibt so eine Suchtberater, Suchtklinik. Da muss ihr mal auch hingehen, falls...
Okay. Ja, es ist, glaube ich, schwierig, wenn man im Netz drin hängt, das dann erstmal selber zu erkennen und dann halt tatsächlich bewusst dem entgegenzusteuern. Das ist, glaube ich, alles nicht so einfach.
Was ich letztens auch gehört habe durch einen anderen Podcast, dass es so eine so eine Doku gibt von Y-Kollektiv, glaube ich. Mhm. Die gehören auch zu diesen Steuerung F dazu. Und da ist dann eine Frau, die möchte auch einen Alkoholentzug machen oder eher gesagt ausprobieren, wie sie einen Monat lang ohne Alkohol zurechtkommt. Mhm. Und dann probiert sie das und für sie ist es übel schwer anscheinend. Mhm. Am Ende der Doku macht sie dann normal weiter, wie es gewohnt war. Und das Krasse ist halt, dass ihr quasi nicht auffällt in dieser Doku, die sie über sich selber macht, dass sie alkoholabhängig ist. Mhm. Weil sie anscheinend sehr starke Entzugserscheinungen hat und so richtig Symptome von einem Entzug.
Ach, krass.
Durchmacht und sie checkt das nicht und macht am Ende normal weiter. Und diese ganze Community, die dann das Video gesehen hat, ist übel sauer geworden, weil sie es nicht rafft.
Ach, krass.
Und anscheinend gab es dann auch noch ein zweites Video, wo sie dann auf diese Kommentare reagiert und dann irgendwie sagt, und das dann auch noch so ein bisschen, versucht irgendwie klein zu machen, ja, nicht ernst zu nehmen. So. Und es ist teilweise echt krass, dass Leute es nicht wahrhaben wollen und dass es vielleicht sogar echt mehr Leute betrifft.
Mhm.
Da muss jemand einen Berater geben. Also du kannst das nicht selber lösen. Da musst du zu Berater gehen.
Ja, und das Krasse ist halt auch so, dass sie in so einem Freundeskreis gefangen ist,
die alle trinken.
Wo halt wirklich alle trinken und es absolut normal ist, die ganze Zeit zu trinken und du quasi keinen Anschluss findest, wenn du nicht trinkst.
Ja.
Und ist auf jeden Fall übel gefährlich und tritt sogar öfter auf, als man denkt. Also, dass es wirklich, dass du in einem Freundeskreis bist, wo einfach die ganze Zeit getrunken wird und wenn du nicht trinkst, du einfach keinen Anschluss findest, weil die Leute einfach die ganze Zeit übel locker drauf sind und anders kommunizieren als nüchterne Leute so.
Ja.
Und, genau, und da du dann quasi dazu benötigt bist. Da kann ich leider
nicht stimmen, irgendwie, sorry. Na, wir machen auch oft bei uns eine Pokerrunde und es ist immer so, es wird getrunken und es auch nicht nur Bier, wir auch irgendein Likör haben wir auch so zu Hause. Und am Ende, also am Anfang haben die alle so viele Tipps bekommen und dann am Ende nach Mitternacht ist es so direkt nach unten, weil die alle so besaufen spielt und nicht mehr klar denken, wie man Poker spielt. Mhm. Und am Ende bekomme ich halt viel, weil ich die Einzige, die nicht trinke.
Ach, krass.
Aber ich kann trotzdem mit den Leuten auch cool reagieren, ich kann mit den Leuten trotzdem noch reden und so.
Ja, ich denke, das ist auch sehr abhängig von der Gruppendynamik. Also in meinem Freundeskreis ist es auch so, dass es relativ normal ist, dass halt jemand mal nicht trinkt oder verschiedene Leute halt nicht trinken und so weiter. Und dementsprechend, wie gesagt, kommt das, glaube ich, sehr aufs soziale Umfeld, vielleicht auch ein bisschen auf die Bildungsschicht und so weiter an. Und halt über das Bewusstsein, über die Sache an sich.
Ich glaube, die Bewusstsein ist das Wichtigste.
Ja, total.
Ja.
Also, das war alles, was ich schon vorbereitet habe.
Sehr gut. Okay. Ja, aber war auf jeden Fall sehr interessant und sehr schöne Gespräche, die hier aufgekommen sind.
Ich denke auch, vielleicht hat es ja den einen oder anderen mal zum Nachdenken gebracht über seinen eigenen Alkoholkonsum oder vielleicht kennt man ja auch jemanden, bei dem es einem auffällt. So.
Haben wir gerade witzige Runde ohne Alkohol?
Ja, unfassbar. Nee, wir sind ja auch witzige Leute. Okay.
Okay, gut. Würde ich direkt mit meinem nächsten Thema weitermachen.
Mhm.
Ich würde gerne ein bisschen was zum achtsamen Essen erzählen.
Achtsames Essen?
Genau.
Wie bist du denn darauf gekommen überhaupt?
Ja, also ich habe mich schon ein bisschen länger mit Achtsamkeit beschäftigt.
Mhm.
Ich kann euch ja mal kurz erläutern, was überhaupt Achtsamkeit ist.
Bitte.
Ich habe dafür eine kleine Definition vorbereitet, weil es ein umfassendes Thema ist. Würde ich euch mal kurz vorlesen. Achtsamkeit, auch im Englischen Mindfulness, bezeichnet einen Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfassenheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmung zu bewerten. Also ich weiß nicht, habt ihr es ungefähr verstanden, was damit gemeint ist, klar, mit der Achtsamkeit.
Vision.
Also kurz zusammengefasst soll es darum gehen, dass du so viel wie möglich einfach deine Umgebung wahrnimmst und auch was in deinem Kopf vorgeht. Mhm. Also, dass du versuchst zu schauen, was sind deine Gedanken und du dich einfach nicht so von deinen Autopiloten lenken lässt. Ich weiß nicht, kennt ihr es, dass ihr einfach manchmal so eure Gedanken strömen lasst und gar nicht so richtig einen Einfluss habt und euch davon steuern lasst?
Du bist nicht deine Gedanke. Habe ich auch schon mal gehört, dass du, wenn du mal einmal kalt duschen und dann denkt dein Körper, wieso duschst du denn kalt? Mhm. Ja. Sowas. Dass dein Körper zu dich selbst was sagen.
Ja, genau, da komme ich dann später auch drauf zu sprechen, wie der Körper so auf bestimmte Regelungen reagiert. Genau, aber es geht einfach wirklich darum, dass es normal ist, dass du einfach über viele Gedanken in deinem Kopf hast und du versuchst einfach mal wahrzunehmen, über was du nachdenkst und mal vielleicht deine Gedanken auf etwas anderes fallen lässt.
Quasi so eine Art Meditation ist es ja schon.
Genau, das
weniger, ne? Also du lässt dich einfach fließen, mehr oder weniger. Ne? Also du beobachtest halt nur ohne zu werten.
Genau, wie du gesagt hast, genau. Das ist ganz wichtig, dass du wirklich beobachtest, ohne eine Wertung abzugeben. Mhm. Und das machst du dann auch, also du trainierst das mit Meditation, mit Meditationsübungen, dass du dann, also bei der Meditation ist es so, dass du dich hinsetzt, also es gibt verschiedene, aber die regulärste wäre dann quasi, du setzt dich hin, versuchst, dich auf etwas zu konzentrieren, meist einfach dein Atem, weil der kontinuierlich voranschreitet und versuchst dann, wenn Gedanken aufkommen, die wahrzunehmen, also du, keine Ahnung, dann kommt dir ein Gedanke, jo, okay, ich muss heute noch das und das erledigen. Hm. So, im nächsten Schritt sagst du dir, okay, gut, ich habe jetzt darüber nachgedacht, ich schiebe das jetzt zur Seite und konzentriere mich wieder auf den Atem. Hm. Und das machst du die ganze Zeit während der Meditation, weil immer wieder werden Gedanken aufkommen. So. Mhm. Und damit trainierst du quasi, dass du einfach ein größeres Bewusstsein für deine Gedanken entwickelst. Es hilft dir einfach quasi im Alltag generell.
Hm. Es hilft dir, dich
auf mehrere Sachen zu konzentrieren.
Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass du damit irgendwie so eine Haltung oder ein Denkmuster trainierst, mit dem du einfach ein bisschen zur Seite schreitest und einfach deine Gedanken von außen betrachten lernst und dann halt irgendwie realisierst, was überhaupt wichtig oder nicht so wichtig ist und wie nötig irgendwelche Sachen tatsächlich sind.
Genau, also es hilft dir auch generell, Dinge zu reflektieren, mal Dinge zu hinterfragen, dich zu hinterfragen, einfach ein größeres Bewusstsein herzustellen. Das hilft dir auch quasi zum Beispiel bei gewissen Essstörungen.
Habe ich vielleicht Essstörungen?
Tja, das werden wir herausfinden.
So, jetzt wird der Spieß umgedreht.
Genau. Aber was ich gerne noch dazu sagen möchte, ist, dass es sich sehr an dem Buddhismus orientiert. Mhm. Der Buddhismus hat sich auch schon sehr damit beschäftigt, nur nicht in den Kontext der Achtsamkeit. Also ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch so, dass vielleicht verknüpft ihr den Buddhismus auch mit Meditation sehr. Mhm. Die Mönche sind ja auch sehr oft am Meditieren.
Oh, das ist auch geil, ja?
Ja,
genau. Ich habe von Vietnamkrieg gehört, wie die Buddhisten, also eine Buddha, ich weiß nicht, wie das heißt.
Ein Mönch?
Ja. Sich selber verbrannt hat.
Brennende Mönch.
Und hat aber nicht gejuckt oder... Das ist auch, ich finde, das ist richtig geil.
Das ist unfassbar. Also, was für einer inneren Ausgeglichenheit man sein muss, um solche Schmerzen auszuhalten und sie völlig vorbeiziehen zu lassen.
Genau. Also, das ist auch.
Ich kann mir nicht selber vorstellen. Das ist so.
Überhaupt nicht. Also, es soll auch quasi die Achtsamkeit oder das Meditieren soll auch dafür dienen, dass du Stress abbaust. Also, das ist auch meist so der Grund von den meisten Leuten. Oder auch Schmerzen vielleicht damit lernst, umzugehen und auszublenden.
Ja.
Ich kann euch auf jeden Fall auch noch den Kurs an der HTWK empfehlen.
Den haben wir verpasst.
Ja, aber den kannst du die ganze Zeit machen.
Also nächstes jedes Semester.
Ja, nächstes Semester. Bei Studium Generale wird es auf jeden Fall angeboten. Das macht echt ein sehr netter Professor. Ich weiß nicht, ob er Professor ist, er ist vielleicht doch nur Dozent. Er ist auf jeden Fall Philosoph.
Und sind wir alle ein bisschen.
Ja. Genau, und der hat da wirklich, also er bringt da auch sehr viele, viele Übungen an. Da trainierst du das Meditieren. Er erzählt sehr viel Wissenswertes darüber. Und ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Wir machen auch eine Übung von diesem Kurs, der auch in einem Buch mit enthalten ist, das ich mitgebracht habe. Genau, das Buch ist von Jon Kabat-Zinn, der ist somit der ja, größte Vertreter der Achtsamkeitslehre. Genau, das ist ja.
Hast du das Buch komplett, hast du das gelesen schon?
Ich habe es nicht komplett gelesen. Ich habe, ich glaube, die ersten 100 bis 200 Seiten gelesen. Ich habe mich mal vor zwei Jahren damit ein bisschen mehr beschäftigt. Genau, auf jeden Fall der Jon Kabat-Zinn ist auf jeden Fall sehr bekannt. Das ist, an sich ist er Professor an der University of Massachusetts Medical School in Worcester. Macht dort, ja, lehrt dort die Achtsamkeit so ein bisschen. Und er hat 71 seinen Doktor in Molekularbiologie gemacht. Aha. Also das ist jetzt, ja, es ist auch wirklich jemand, der sich Wissen angeeignet hat und das ist auch alles begründet und nicht einfach so ausgedacht. Genau, und der hat auch in den USA hat er eine Klinik aufgemacht, die heißt Stress Reduction Clinic. Genau, und dort führt er auch so ein Programm durch, das nennt sich Mindfulness-Based Stress Reduction. Das sieht man auch hier auf dem Buch, hier MBSR, ja, das ist diese genau, kurze Form davon. Und dort an dieser Klinik wird so ein 8-wöchiger Kurs gemacht, wo dann verschiedene Meditationsübungen durchgeführt werden und genau, damit vielen Leuten geholfen wurde und noch wird. Und es hat auf jeden Fall schon sehr viele Erfolge hervorgebracht. Und du kannst an sich auch diesen Kurs mit diesem Buch machen. Also, wenn ihr Lust darauf habt, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, was ich bis jetzt gelesen habe. es heißt Gesund durch Meditation von Jon Kabat-Zinn. Genau, und ja, ich würde sagen, dann schwenke ich mal rüber zum achtsamen Essen. Genau, achtsames Essen, relativ kurz gefasst, bedeutet einfach nur, dass man versucht, wenn man etwas isst, auf so viele Dinge wie möglich zu achten. Also du achtest darauf, wie es aussieht, wie es riecht, wie es dann schmeckt, wie es sich anfühlt im Mund, wie sich verschiedene Dinge anfühlen, wenn du einfach nur es kaust oder schluckst. Mhm. Und genau, an sich kannst du auch darauf achten, wie es sich anhört, wenn du es isst. Also einfach verschiedene Dinge.
Da kannst du auch eher denken, woher dieses Essen kommt.
Ja. Darauf werden wir später auch noch.
Sich mal das Schwein vorstellen, das da leider dran
oder das sterben Hähnchen. Musste.
Ja. Genau.
Ich glaube, das sind alles so Sachen, die wir in unserer modernen Gesellschaft komplett verloren haben. Ich glaube, früher war das noch einigermaßen gang und gäbe, dass man sich das halt das Essen. Also ich habe mal gehört, das ist natürlich jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber dass man eigentlich das Essen angucken sollte beim Essen. Also heutzutage gucken wir viel aufs Handy oder auf einen Bildschirm oder sowas. Und dass das alles verdauungsanregend ist, auch sättigungsanregend ist und halt auch
auf jeden Fall
viel befriedigender ist, wenn man sich auf das Essen konzentriert und halt achtsam isst quasi, ne?
Also ja, genau. Also das mit der Sättigung, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn du versuchst, achtsamer zu essen, dann tritt dieses Sättigungsgefühl eher ein. Das ist alles sehr ausführlich hier begründet. Also kurz gefasst, es gibt selbstregulierende Prozesse im Körper und diese kannst du einfach verbessern, wenn du achtsamer bist. Mhm. Und ich würde mal ganz kurz vorlesen, was das Buch über Essstörungen sagt, einfach nur ein kurzer Abschnitt, der sehr interessant ist. Oft genug essen wir aber, ohne dass unser Körper das Hungersignal sendet. Vielleicht, weil wir uns ängstlich oder deprimiert oder auch leer und unausgefüllt fühlen. Oder und nun versuchen, uns mit irgendetwas zu füllen. Dieser Mangel an Aufmerksamkeit in Bezug auf unser Tun und seine Folgen kann zu einer ernstlichen und gefährlichen Störung des Systems führen. Ganz besonders dann, wenn sich daraus ein Verhaltensmuster entwickelt. Der einfache Regelprozess von Hunger und Sättigung kann auf diese Weise hochgradig fehlgesteuert sein und krank machen. In diesem Fall in Form schwerer Essstörungen, von zwanghaften Essen über Magersucht bis zur Fettleibigkeit, die in unserer postindustriellen Gesellschaft bekanntlich immer weiter verbreitet ist. Genau. Also auch nochmal kurz gesagt, wenn die Zuhörer jetzt unter einem genannten Problem leiden, probiert es mal mit Achtsamkeit. Das könnte euch eventuell helfen. Und ich würde auch sagen, wir können gleich mal quasi eine kleine Übung machen.
Hast du quasi ein kleines Experiment vorbereitet?
Ich habe ein kleines Experiment vorbereitet, genau. Oh, das wird auch hier kurz in dem Buch beschrieben. Ich würde das mal mit euch durchführen. Ja, die Zuhörer können das auch gerne zu Hause machen.
Gibt es jetzt was zu essen, Johannes?
Es gibt was zu essen. Ich würde euch empfehlen, eine Rosine zu nehmen, weil es auch mit einer Rosine gemacht werden soll.
Aha.
Ihr müsst mal kurz schauen. Findest du da eine Rosine in Tari?
Ich habe das gefunden, also diese.
Und? Okay.
Habe ich.
Warte.
Sieht wie Gummibärchen, aber nicht Bärchen.
Ein gesünderes Gummibärchen.
Oh, ich finde keine. Nee, doch nicht.
Ansonsten macht er ein bisschen was auf die Hand oder so.
Die Rosinen will
sie,
nicht.
Ich hab sie gleich. Ja, ich hab eine.
Okay. So. Okay. Dann würde ich jetzt gleich einfach mal das so ein bisschen vorlesen. Das dauert auch nicht lange.
Okay.
Und ihr macht es einfach mal mit, was da gesagt wird. So, okay. Gut, seid ihr bereit?
Ich bin bereit.
Die Rosine vor euch.
Angst.
Okay, also. Zuerst nehmen wir eine der Rosinen genau in Augenschein. So, als hätten wir dergleichen noch nie zuvor gesehen.
Verzeihung, tut mir leid. Bisschen dunkel hier drin.
Nicht so leicht. Ja. Wir betrachten ihre Farbe, die Beschaffenheit ihrer Oberfläche und betasten sie mit den Fingern. Gleichzeitig nehmen wir alle Gedanken und Assoziationen wahr, die sich in Bezug auf Rosinen oder allgemein in Bezug auf Essen einstellen. Wir registrieren auch, ob wir die Rosine mit Gefühlen des Behagens oder des Widerwillens betrachten. Dann lassen wir uns Zeit, um ihren Geruch wirklich wahrzunehmen. Und schließlich führen wir sie ganz bewusst zum Mund. Wir folgen bewusst den Bewegungen des Armes und der Hand, nehmen wahr, wie in Erwartung der Speise ein vermehrter Speichelfluss einsetzt. Ein Vorgang, an dem Leib und Seele gleichermaßen beteiligt sind. Als nächstes nehmen wir die Rosine in den Mund und kauen sie ganz langsam und nehmen den Geschmack der einzelnen Rosine ebenso bewusst wahr. Sobald sich der Schluckreflex ankündigt, beobachten wir auch diesen Impuls ganz bewusst. Wir stellen uns ebenfalls vor oder empfinden, wie unser Körper jetzt um eine Rosine an Gewicht zugenommen hat. Anschließend verfahren wir mit der nächsten Rosine genauso. Jedoch ohne Anleitung und in Schweigen und daraufhin ebenso mit der dritten. Genau. Wir hatten das auch tatsächlich in dem Achtsamkeitskurs ein bisschen länger gemacht. Mhm. Da haben wir dann auch die Rosine etwas länger beobachtet, haben die dann viel länger gefühlt, haben sie dann wirklich so in den Finger gerieben und mussten sie neben den Ohr halten und reiben und dann drauf achten, wie sich das anhört. Mhm. Und ja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Und ich esse auch eigentlich keine Rosinen, aber als ich das durchgeführt habe, hatte ich sogar wirklich das Bedürfnis, diese Rosine zu essen.
Ach so,
also
krass.
Das, fand ich schon echt eine sehr schöne Übung.
Wenn also ein Kind seinen Spinat nicht essen möchte, dann nimmst du ihn einfach in die Hand und reibst ihn mal am Ohr. Und
genau,
sagst, guck mal,
genau.
Guck dir ganz genau an.
Tatsächlich, vielleicht kann das echt
drauf
helfen.
Ja, heute ist das erste Mal, dass ich Rosinen rieche.
Echt?
Ja.
Und, hat sie gut gerochen?
Ja,
oder?
Richtig gut.
So. Ich fand, meine hat halt nach Nüssen gerochen, also aus dem Nussmix. Ich weiß gar nicht, von manchen Sachen hat man ja eigentlich auch immer so das Gefühl, sie riechen nicht so. Also, beispielsweise halt auch Nüsse, so, also Nüsse vielleicht schon eher, aber man nimmt ja nie den bewusst den Geruch von Nüssen irgendwie wahr, habe ich so den Eindruck.
Oder ja,
halt. Es war auch schön, obwohl es halt keine Rosine gewesen, also nicht nach Rosine gerochen hat, sondern nach Nüssen, habe ich sehr genossen. Das wollte ich nur damit sagen.
Ja, genau. Aber das wäre jetzt mein kleiner Part gewesen zum achtsamen Essen. Ich weiß nicht,
achtsames Essen,
sind euch da noch ein paar Fragen aufgekommen oder
Betreibst du das jetzt aktiv, achtsames Essen?
Nee, das tatsächlich nicht. Das würde mir auch ein bisschen zu lange dauern. Mhm. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich echt eine gute Übung wäre, weil ich weiß nicht, ich ein bisschen unter Stress momentan bin und das auf jeden Fall mir gut tun würde. Aber ich habe auch wirklich mal eine Zeit lang meditiert. Habe ich jetzt auch ein bisschen außer Augen verloren und
Also ich zum Beispiel, ich koche immer sehr gerne, am liebsten für mich selber, weil ich mich dann immer besonders viel, besonders bemühe, weil ich es dann halt selber essen kann. Und ich habe das halt mal gehört, dass man beim Essen halt auf diese Nahrungsmittel oder auf das Essen achten sollte, weil das viel befriedigender ist und gesünder einfach.
Ja.
Und dann mache ich das von Zeit zu Zeit halt auch mal, dass wenn ich mir irgendwas mega krasses gemacht habe, halt einfach Bissen für Bissen und sich das halt anzugucken, mal den Laptop auszumachen und so weiter und vielleicht mal die Musik auszumachen oder und dann halt einfach mal wirklich für einen Moment. Aber du kannst es halt auch nicht bei jeder Mahlzeit machen. So. Ja. Macht dir auch wahrscheinlich beim 100. Mal keinen Spaß, wenn du mit deiner Stulle da sitzt
und sie
dir doch mal ganz Sinn, genau anguckst oder sowas. Ja.
Das ist auch, glaube ich, auch nicht der Sinn, den hier John Kabat-Zinn vermitteln will, also dass du dann wirklich alles achtsam machst, sondern nur ausgewählte Sachen
ist
mal achtsam.
Wahrscheinlich auch nicht praktikabel
und,
einfach.
Ja, auf jeden Fall. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was du willst.
Ja.
Willst du jetzt der nächste Ultramönch werden, dann solltest du wirklich alles achtsam betreiben. Aber wenn du ein bisschen dein Bewusstsein erweitern willst, dann kannst du das auch mit ausgewählten Sachen machen.
Ja, vielleicht auch, wenn man in einer Gaststätte ist. Also, da sollte man das ja sowieso machen, aber zu besonderen Anlässen.
Wenn man schon mal ein bisschen Geld da lässt.
Irgendwie ist es auch, wenn du ein Fleisch ist und darüber denkt, woher dieses Fleisch kommt. Also das ist auch schon irgendwie eine Gründe für vegan sein.
Ich hab da mal was Interessantes gehört. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber da meinte, ich weiß nicht mehr, ich glaube ein Professor von unserer Hochschule hat das mal gesagt, dass es, das war bei unserem Kurs, also auch von Studium Generale, der hieß Bis auf den Grund, da ging es um ein bisschen so um Philosophie und hatten wir einen kurzen Ausschwank dazu, dass ja Schweine zum Beispiel oder das Fleisch, was wir herstellen, immer in Mengen betrachtet wird. So, das sind halt Schweine. Das sind ja eine Ansammlung von anonymen Objekten sozusagen. Und man erkennt es nicht mehr als Subjekt, sondern halt echt als ein abstraktes Produkt so quasi. Und wenn man die Schweine theoretisch sehen würde vorher, bevor sie geschlachtet werden, dann würde man sein Verhältnis zum Fleisch halt auch völlig ändern, so.
Und da habe ich auch jemanden, der auch vegan geworden ist, weil die auch schon mal gesehen hat, wie sein Lieblingsalpaka geschlachtet wird oder Lieblingsschaf.
Ja.
Und ab da will sie gar nicht mehr Schaf essen.
So. Ja. Mhm. Also wir sind mal im Tönnies Fleischwerk zur Besichtigung gewesen, damals mit der Schule. Ja, die haben ein Werk in Weißenfels stehen wir sind da mal mit der Wirtschaftsakademie für Schüler hingegangen und haben uns das angeguckt und das war schon echt, eigentlich ist es total pervers. Ne? Da stehen halt an so einem riesen Laufband stehen halt so 30 Leute mit ihren Kettenhemden und ihren Kettenhandschuhen und so weiter und machen halt konsequent immer am selben Stück Fleisch oder am gleichen Stück Fleisch immer den gleichen Schnitt sozusagen. Die ganze Zeit, das machen die halt echt 10 Stunden am Stück.
Ach,
das
Scheiße.
Kommt halt ein Schwein nach dem anderen, kommt eine Schweinehälfte rein, dann hat er erzählt, ganz stolz, der uns da geführt hat, dass die Schweine einen Computerchip irgendwie implantiert bekommen, der halt so ein bisschen die Biometrie die biometrischen Daten der Schweine erfasst und dann halt das Schwein von einer riesen Kreissäge genau in der Mitte oder an einer ganz bestimmten Stelle halt ausgerichtet und automatisch getrennt wird. So. Das ist ultra krasse Hightech-Technologie ist und so weiter. Und das ist, ich finde immer diesen...
Das klingt echt krank, so.
Ich finde diesen Begriff auch Fleischwerk irgendwie treffen, aber gleichzeitig also halt auch mega pervers einfach. Ja, so. Also es ist halt kein Fleischer so oder sowas oder ein Schlachter oder sowas, sondern es ist ein Fleischwerk. So. Also wir stellen Fleisch im Industrie... Maßstab her. So. Aber es sollte jedem auf jeden
ich
Fall bewusst
sein. Ich habe auch schon viele gehört, also die Tiermediziner, die müssen da im Schlachthof ein Praktikum machen, und eine Pflicht, bevor du, ich glaube mal, bevor man ein Stadtexamen schreibt oder nach dem Stadtexamen, weiß ich auch nicht. Aber bei Tiermediziner ist es so, es ist die sind Pflicht, die müssen zum Schlachthof arbeiten und gucken, wie das Ganze geschlachtet werden. Und danach haben die auch so viele entschieden, dass, nee, ich will kein Fleisch mehr essen, weil die schon gesehen haben, wie das ist.
Hm. Ja, also da gibt es auch eine wahnsinnig interessante Folge vom ZDF-Magazin Royal, wo die gerade über Tönnies zum Beispiel sprechen.
Die habe ich tatsächlich auch gesehen.
Ja.
Und ich habe nicht gesehen.
Der ist natürlich auch, Weißenfels wird auch groß in den Schlagzeilen drin.
Ach echt?
Okay. Ja, ein bisschen halt wegen eines Todesfalls, der dort passiert ist und weil es halt so...
Wie ist der Todesfall zustande gekommen?
Todesfall von einem Schwein oder?
Nee, von einem Menschen, der dort gearbeitet hat. Also es ist schon lange her. Ich glaube, es war so 2004 oder 2005 oder vielleicht auch ein bisschen später. Da war ich also noch sehr jung und habe das auch nur so halb mitbekommen. Und irgendwie ist da wohl mal jemand in irgendeinen Fleischwolf reingefallen oder sowas. Und ist
schon gestorben dabei. Ich will nicht hoch.
Aber ich bin mir jetzt gar nicht so richtig sicher, ob das tatsächlich stimmt. Also ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert. Wie gesagt, ist schon ewig her.
Ja.
Hätte man nochmal nachgucken können, aber ja, habe ich versäumt. Vielleicht fürs nächste
das
Mal.
Das ist nicht unser Thema heute.
Ja, eigentlich nicht, das stimmt.
Genau, aber was ist denn ein Thema von uns?
Ein Thema, also ich wollte jetzt noch übers Fasten sprechen. Hoffentlich haben unsere Zuhörer noch Geduld genug, um sich auch noch das letzte Thema
Das kommt dann in die nächste Podcast-Folge.
Es hätte natürlich schön zusammengepasst, jetzt mit achtsamer Ernährung und mit Alkohol jetzt aufs Fasten zu gehen und halt einfach quasi den Kreis zu schließen.
Natürlich.
Aber wahrscheinlich.
Die Zuschauer werden auch neugierig und die nächste Folge auch.
Auf jeden Fall. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt Ernährung. Mit Johannes Ventari. Also, ne, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und für nächste Woche
Runde.
Ja, es hat auch also, viel Spaß gemacht. Und
bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ja, du würdest gern. Ist nicht deine Schuld an den Rivers of Cashflow.